Deutschland, in Bonn, nur unter Muslimen, spricht kein Wort Deutsch. Auf jeden Fall irgendwie um 3000 Ecken herum ist dann irgendein Verwandter, irgendein Freund, der ist Mitglied bei uns in der Gemeinde, bringt sie in Kontakt mit meiner persischen Hauskreisleiterin und so stehen sie dann nachmittags um 3 vor meiner Tür. Ich predige das Evangelium 10 Minuten lang. Ne? Ich meine, neues Hobby ist ja, ich bin ja in Tannenbusch City, ist ja Salafistenstadt Bonn. Ne? Wir predigen neuerdings kulturkontextuell. Was heißt das? Wir predigen aus dem Koran. Ich sage euch, das macht so viel Spaß. Sure Mariam 34, Jesus Christus, der Sohn Marias, ist das Wort der Wahrheit. Sure Al-Imran, Aie 39, Jesus ist Wort Allahs, Geist Allahs. Und Sure Az-Zuruf 61, er, Jesus Christus, ist das Wissen der letzten Stunde des Gerichts. Hammer! Das steht alles im Koran. Auf jeden Fall habe ich hier dann auch natürlich die Bibel gepredigt, ist ja klar. Und nach 10 Minuten übergibt sie ihr Leben Jesus Christus. Und an dem Tag ist ihr Geburtstag. Amen. Preis dem Herrn. Gott tut große Dinge. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr auch mit Muslimen unterwegs seid. Ich habe, vielen Dank, Michael hat mir das erlaubt, meine zweite Auflage mitgebracht von meinem Buch Mit Muslimen im Gespräch. 0% Islamophobie, alles respektvoll geschrieben. Ihr könnt das auch weitergeben an muslimische Mitbürger oder Freunde. Ist voller Respekt geschrieben, kein negatives Wort gegen Allah, gegen Koran, gegen Mohammed. Aber ganz viele Dinge darin, wer ist Jesus im Koran, wer ist Jesus in der Bibel und vor allen Dingen die ganz schwierigen Fragen von Pierre Vogel, Ahmed Didat oder Dr. Zakir Naik, da kann man ja manchmal auch einen Knoten im Gehirn bekommen, habt ihr da so ein bisschen Argumentationshilfe und das könnt ihr dann nachher bei mir erwerben für 3,95 € für Christen. Falls Muslime heute hier sind, ist es kostenlos. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Ja, ihr Lieben, ich möchte aber gerne heute mit euch ein Wort Gottes teilen und ich möchte gerne heute sprechen über Dankbarkeit. Dankbarkeit in Zeiten der Krisen unseres Lebens. Und wenn ich an einen Mann denke, der wirklich ein Mann des Dankens war, ein Mann des Lobpreises, dann kommt mir direkt David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Lobpreiser. Er war ein leidenschaftlicher Liebhaber Gottes. Und ich möchte gern mit euch ein bisschen seinen Lebensstil betrachten, wie er durch die größten Krisen seines Lebens gegangen ist und trotzdem voller Dankbarkeit zu Gott war. Amen. Ich komme ja auch so aus dem älteren Semester. Unsere Väter haben noch gesagt, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Amen. Preis dem Herrn. Und das wollen wir ein bisschen betrachten in seinem Leben. Und mein erster Punkt ist, Lobpreis oder Dankbarkeit überwindet die Furcht vor unmöglichen Herausforderungen. Ich glaube, dass Gott Freude hat, uns oder dich in unmögliche Herausforderungen zu stellen. Amen. Und ich glaube, ich spreche sogar heute zu dem einen oder anderen. Du bist in einer unmöglichen Herausforderung. Du bist vielleicht in einer Situation, wo dir Hören und Sehen vergeht. Und ich möchte gern mit dir teilen, wie David eigentlich durch Dankbarkeit auch solche Situationen überwunden hat. Und als er noch ein junger Mann war, und wir kennen alle diese Geschichte noch aus dem Kindergottesdienst, hat er seine erste große Herausforderung. Und die hat auch einen Namen. Das ist auch ein Mensch, das ist Goliath. Goliath steht wie so ein Fels vor Israel. Ganz Israel hat Furcht vor ihm. Und warum ist das so? Weil ihr König, der König von Israel, damals noch Saul, er ist der Erste, der auch Furcht vor Goliath hat. Warum eigentlich? Warum hatte Saul, der gesalbte König, der Leiter von Israel, warum hatte er eigentlich Furcht vor Goliath? Denn alles sprach ja für Israel. Im 5. Mose 7,24, da verheißt Gott seinem Volk, kein Mensch kann dir widerstehen. Amen. Das ist einfach so, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Kein Mensch brauchen wir fürchten, wenn Gott mit uns ist. Amen. Preis dem Herrn. Und Aber Saul und damit auch Israel, sie hatten sich entschlossen, Gott nicht zu glauben. Gottes Verheißung nicht wirklich für sich anzunehmen. Und wenn wir Gott nicht mehr vertrauen, dann kommt Furcht in unser Leben. Und Saul und Israel konnten Goliath nicht überwinden, nicht weil sie nicht stark genug gewesen wären, nicht weil Gott nicht mit ihnen gewesen wäre, sondern weil sie sich entschlossen haben, Furcht zu wählen statt Lobpreis. Und wisst ihr, ich glaube, dass David so einen ganz anderen Geist gehabt hat in sich. Im 1. Samuel 17, 24, da lesen wir von Saul und den Männern Israels, als sie Goliath sahen, da flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und weißt du, wir können unsere Sorgen und unsere Ängste betrachten. Und sie werden unser Denken, unser Fühlen, ja sogar unsere Entscheidungen bestimmen. Und ich glaube, dass es sogar noch weitergeht. Saul und Israel hörten Goliath zu jeden Tag. Und wenn du nur lange genug dein Problem anschaust, wenn du nur lange genug die Sorgen zuhörst, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Sorgen, die können zu uns sprechen. Also jedenfalls meine Sorgen, die sprechen jeden Tag zu mir. Du kannst die Rechnung nicht bezahlen, du kannst das nicht tun, du kannst das nicht tun. Das spricht zu uns. Und wenn wir dem zuhören, dann werden wir ein Teil unserer Sorgen. Wir lesen das in 1. Samuel 17, dass Saul anfing zu David zu sprechen, als David dann zu Saul kam und sagte, ich werde diesen Goliath umbringen. Wer ist es schon? Er ist so ein unbeschnittener Heide. Ich werde ihn umlegen. Da sagt Saul zu ihm, nein, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, er ist aber ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Merkst du hier was? Ich glaube, dass wenn wir unseren Sorgen zuhören, dann werden wir ein Teil davon, dann werden wir eins davon, dann fangen wir sogar an, so zu reden. Aber David hat eine andere Entscheidung getroffen. Weißt du, wenn wir, ich brauche jetzt mal jemanden, der groß ist, hier euer Jugendleiter, wie ist eigentlich dein Name? Janko. Komm mal her, Janko. Guck mal, Janko ist größer als ich, auf jeden Fall machen wir das jetzt so. So, angenommen, Janko ist mein Goliath oder dein Goliath, okay? So, wenn ich jetzt zu meinem Problem komme und ihn fixiere, dann werde ich immer kleiner, weil ich vergleiche mich mit meinem Problem, mit meiner Sorge. Das war das, wie Saul es gemacht hat. Aber, und jetzt brauche ich euren Gemeindeleiter, Michael, entschuldige, wenn ich dich gerade störe. Wenn ich aber wie David bin, dann werde ich, und wenn du kurz mal hier auf die Bühne gehst, dann sehe ich zwar immer noch mein Problem, ich bin nicht weltfremd, okay, ich sehe meine Probleme, aber ich schaue nicht die ganze Zeit, ich fokussiere mich nicht auf meine Probleme, sondern ich schaue auf Gott. Amen. Weißt du, Herrn, und auf einmal ist mein Problem so klein, als ich mich verglichen habe mit meinem Problem, war ich so klein, aber als ich mein Problem verglichen habe mit Gott, da war mein Problem auf einmal klein. Amen. Gebt den beiden mal einen Applaus. Dankeschön für die kleine Illustration. Ich habe einen afrikanischen Freund, der sagt zu mir, wenn meine Sorgen zu mir sagen, wie klein ich bin, sag deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Amen. Preis dem Herrn. David, er überwand seine Sorgen, er überwand seine Ängste durch Lobpreis. Lobpreis, wenn wir Gott danken in unseren Krisen, in unseren Ängsten, dann machen wir Gott groß. Und unsere Sorgen werden auf einmal kleiner. Preis dem Herrn. Weißt du, es ist so wichtig, was wir hören in unserem Leben. Wir waren diesen Sommer, waren wir wieder unterwegs mit unseren Jugendlichen in den neuen Bundesländern. Und ich war diesmal mit einem Team von 35 Jugendlichen, war ich in Brandenburg, in Oranienburg. Und dort habe ich schon sehr viele Dinge gehört. Oranienburg, das ist harter Boden. Ja, da bekehrt sich keiner. Sogar waren da einige Christen in Oranienburg, die haben das auch gesagt und so weiter. Und ich höre mir das immer an und ich sage, okay, Deutschland ist harter Boden, aber ich kenne jemanden, der noch härter ist. Und das ist Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Auf jeden Fall sind wir dann durch die Stadt gegangen. Wir waren dort eingeteilt beim Skaterpark. War nicht so einfach, waren nicht so viele Leute da. Auf jeden Fall treffe ich dann einen jungen Mann auf dem Fahrrad, war gerade am Telefonieren, hatte gerade keine Zeit. Ich habe so ein bisschen abgewartet, bis er fertig war. Im nächsten Moment legt er auf. Ich gehe zu ihm hin, mache mein normales Interview. Was sind die drei größten Probleme von Menschen hier in Oranienburg und so weiter? Ziele, Probleme und Träume. Und als wir dann am Ende waren, dann bin ich genau da, wo ich hin will. Glauben Sie, dass es Gott gibt und dass er sich interessiert für Ihr Leben und so weiter? Und dann sagt er zu mir, und dann ist mir die Kinnlade runtergefallen, als ich 3 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. Als ich 9 Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben. War ich vollweise mit 9 Jahren. Und ich habe jetzt gerade vor 5 Wochen mein Baby, mein neugeborenes Baby beerdigt. Sagen Sie mir, warum ich an Gott glauben sollte. Wenn es diesen Gott geben sollte, der so etwas zulässt, ich möchte diesen Gott nicht haben. Was machst du dann in so einer Situation? Versuchst du dann Gott zu erklären, Gott zu verteidigen? Versuchst du da die Theorie der Theodizee-Frage, warum Gott Leid zulässt? Ich habe es gelassen. Ich habe ihn einfach nur gefragt, darf ich Sie mal fragen, ob irgendein Pfarrer für Sie gebetet hat, dass Gott Sie tröstet? Er sagte, ich kenne keinen Pfarrer, ich habe auch mein Kind ohne Pfarrer beerdigt. Ich kenne niemanden von der Kirche. Dann habe ich gesagt, würden Sie mir erlauben, dass ich gerade jetzt für Sie bete, dass der Heilige Geist Gottes Sie tröstet über den Verlust Ihres Sohnes, über den Verlust Ihrer Eltern? Er sagte, ja. Ich habe seine Hand genommen. Dann wird natürlich vorher gefragt, darf ich Ihre Hand nehmen? Das muss man mal alles bei Atheisten ganz genau erklären. Ich habe seine Hand genommen. Habe ich gebeten, der Geist Gottes hat ihn so geflasht. Tränen kamen in seine Augen. 5 Minuten später hat er sein Leben Jesus Christus gegeben. Amen. Und dann kam er am selben Tag, er wollte unbedingt zu unserer Abendveranstaltung. Wir waren in Oranienburg. Er wohnte in Henningsdorf. Das sind so ungefähr, ich glaube, 25 Kilometer ist bei Berlin. Und er ist mit dem Fahrrad nach Henningsdorf, weil er musste nochmal nach Hause. Und dann ist er durch den ganzen, gab es immer Gewitterstürme in diesem Sommer. Und dann ist er durch den Regen, er war klatschnass, kam er zum ersten Gottesdienst. Er kam jeden Abend und hat angefangen zu beten. Ich sage dir, wenn ehemalige Atheisten anfangen zu beten, dann rappelt's im Karton. Amen. Hat er mir immer erzählt, er hat noch 2 Kinder, war nicht verheiratet, er war befreundet mit jemandem und hat sich verstritten, er hatte Hausverbot gehabt, er sah nur seinen erstgeborenen Sohn und die Tochter konnte er nicht sehen und so weiter. Und dann fängt er an zu beten. Er wohnt jetzt in so einem Zimmerchen, hat keine Möbel, also hat er angefangen zu beten, diesem Gott, der gerade ein paar Tage kennt. Ich glaube, 3 Tage war er gerade Christ. Gott, schenkt mir doch Möbel. Kommt Ihnen der Gedanke nachts, ich gehe in eBay, Küche zu verschenken. Also normal, also es steht immer wieder, aber die sind sofort weg, okay. Er ruft an am nächsten Tag und sagt, ja, ist noch da, kommen Sie am Dienstag. Direkt drunter, Wandschrank zu verschenken. Er ruft da auch an, ja, ist noch da, kommen Sie am Dienstag. Und dann fängt er an zu beten, dass er seine Kinder wiedersehen darf. Auf einmal klingelt das Telefon. Seine Ex-Freundin ruft ihn an und sagt, ob er nicht am Wochenende vorbeikommen will, um die Kinder zu besuchen. In die Wohnung. Und sagt, ey, Hammer, danke Jesus. Also geht er zu ihr hin. Dann sagt sie ihm im Gespräch, hör mal zu, ich bin Rheuma krank geworden. Ich muss 3 Monate lang in Kur, würdest du so lange in unserer ehemaligen Wohnung auf die Kinder aufpassen? Der ist wie so geflasht von Glück, ne? Und erzählt ihr, ich bin jetzt Christ geworden. Und sagt sie, was bist du geworden? Ne? Also wenn du in 9 Bundesländern sagst, du bist Christ geworden, bist du ein Alien oder irgend sowas. Ne? Und er sagt, warte mal, aber ich will dir noch was sagen. Ich bin jetzt Christ geworden und ich glaube, dass Gott heilt. Hammer, der ist 6 Tage Christ. Der war gerade härtester Atheist, hat Gott gehasst. 6 Tage Christ. Sagst du, ich möchte gern für dich beten, dass Gott dich heilt. Dann sagt er, wie lange dauert das? 2 Stunden? Und dann sagt er, nein, pass auf, ich mache das so, wie der Pastor gemacht. Gib mir mal deine Hand. Dann sagt sie, was willst du mit meiner Hand? Willst du meine Hand abreißen oder was? Dann sagt er, nee, lass, bleib cool. Nimmt seine Hand und betet für sie, dass Gott sie heilt. Ist das nicht Hammer? Preis dem Herrn. Weil ich glaube, Gott tut große Dinge in unserer Zeit. Amen. Und ich glaube, es ist so wichtig, wem hören wir zu? Hören wir unseren Sorgen zu? Hören wir unseren Problemen zu? Oder wenn wir mitten in den Sorgen und Problemen sind, erheben wir Gott im Lobpreis. Amen. Gott thront über Deutschland. Amen. Und ich glaube, es kommt eine mächtige Erweckung nach Deutschland. Es kommt eine mächtige Erweckung unter Muslimen und Atheisten. Amen. Das zweite ist, Lobpreis überwindet die Angst vor unmöglichen Herausforderungen. Das zweite ist, Lobpreis und Dankbarkeit überwindet den Schmerz und die Enttäuschung in uns. David war bekannt durch seine Heldentaten, durch seine absolute Treue und Loyalität zu seinem König Saul. Er wurde sogar sein Schwiegersohn, heiratete seine Tochter Michal. Saul sah, wie der Herr ihn gesegnet hat, aber Saul ruhte nicht in Gott. Saul war nicht befriedigt, er war nicht erfüllt mit Gott und er verglich sich selbst mit David und er fing an, neidisch zu werden auf ihn. Und er fing an, ihn zu fürchten, und er fing an, ihn zu hassen. Und Saul tat furchtbare Dinge an seinem Schwiegersohn David. Furchtbare Dinge, um ihn sogar zu ermorden. Verfolgte ihn, um ihn zu demütigen, zu verletzen, nahm er sogar seine Tochter Michal von ihm weg, verheiratete sie öffentlich mit jemand anders, nur um David zu verletzen. Was muss wohl David in seinem Herzen für Schmerzen, für Demütigung, für Zorn, für Rachegelüste mit sich herumgetragen haben? Und es war wieder so ein Tag in Davids Leben und er war wieder auf der Flucht vor seinem Schwiegervater. Er war wieder in irgendeiner Höhle, um sich zu verstecken. Und just an dem Tag kommt sein Schwiegervater vorbei, verlässt das Heer, um mal auszutreten, so sagt mein Schwiegervater immer, und geht just in die Höhle, wo David und seine Kampfesgenossen sind. Und das waren nicht so nette Leute wie ihr hier in Langenfeld, sondern das waren Killer, weißt du. Und sie haben zu David gesagt, schau da, Gott hat deinen Feind dir auf dem Silbertablett präsentiert. Jetzt kannst du ihn dort beim Austreten fertig machen. Und David ist hin, aber sein Herz schlug ihm. Und er sagte, du rührst den Gesalbten Gottes nicht an. Schnitt aber eine Ecke ab, einen Zipfel ab von seinem Gewand, ging nachher raus, dem Saul hinterher, und er sagte zu ihm, warum verfolgst du mich wie ein Hund? Das heißt also, hier können wir etwas lernen. Viele, die Christen werden neu kommen in die Gemeinde, die denken immer, wir kommen an einen Ort, wo alle Engel sind. Ja? Alle sind so perfekt, alle sind so lieb. Und wenn man dann mal ein bisschen länger ist in der Gemeinde Gottes, dann merkt man auch, wo Menschen sind, da menschelt's, okay? Das heißt, wir erleben Verletzungen. Wir erleben sogar Verletzungen von Menschen, die eigentlich uns sehr nahe stehen. Ich glaube, das tut am meisten weh. Verletzung und Demütigung zu erfahren von Menschen, die uns besonders nahe stehen. Aber hier tut David etwas völlig anderes, als viele Christen tun. Viele Christen, sie lernen ja auch in unserer Gemeinde, du musst vergeben. Wenn du nicht vergibst, dann vergibt dir Gott nicht. Also haben wir Christen etwas gelernt. Wir vergeben vom Äußeren her, ich vergebe dir, Bruder. Aber innerlich kocht es. Innerlich kocht Bitterkeit und Hass. Und irgendwann explodiert es dann. Aber David macht es anders. David spricht seinen Zorn aus. Warum verfolgst du mich wie ein Hund?
Und dann sagt er sogar etwas sehr Wichtiges. Er sagt, der Herr richte zwischen dir und mir. Hammer. Das heißt, er gibt sein Gericht. Und das sagt ja Jesus, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Er gibt sein Gericht, seine Rache, gibt er an Gott ab. Und das ist der gesunde Weg, Verletzung und Demütigung abzugeben. Und David findet in seiner Demütigung, in seiner Trauer, in seinem Hass, findet er Trost und Heilung im Lobpreis. Wir finden das in Psalm 13. Psalm 13 ist auch einer dieser Trauerpsalmen. Das sind sehr, sehr wichtige Psalmen. Die können uns helfen in Phasen von Enttäuschung und innerem Schmerz, können diese Psalmen uns helfen, in die Heilung Gottes hineinzukommen. Heilung für unsere Seelen zu empfangen. Und da sagt er hier in Vers 4, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe. Wir sehen, wie die Macht und die Zerstörungskraft von Verletzungen, sie führt uns in den geistlichen Tod. Aber hier ist David und er schaut nicht auf seine Verletzung. Er fokussiert sich nicht auf die Menschen, die ihn verletzt haben, sondern er fokussiert sich auf Gott. Amen. Er sagt im Vers 6 dort, ich aber habe auf die Gnade vertraut. Oder auf die Liebe, sagt das Hebräische, vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat mir wohlgetan. Amen. Das ist der Ort, wo wir Heilung empfangen für unsere Verletzungen und Ablehnung. In der Dankbarkeit zu Gott. Amen. Weißt du, wir haben ja einen Muslim getauft, wo ungefähr 3 Jahren, sein Name ist Dajuddin, ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt von ihm letztes Jahr. Er war früher Imam in Lomé, in Togo. Und Gott hat ihn wunderbar gerettet. Er hat jetzt ein neues Hobby, er geht mit mir auf die Straße predigen. Ist noch ein bisschen hapert noch ein bisschen mit seinem Deutsch, aber er ist voller Feuer. Und sein Lieblingsthema ist immer die Gnade Gottes. Und danach gehen wir immer Haram essen in McDonald's, also unrein essen, also ist ja Schweinefleisch. Aber Jesus hat uns frei gemacht. Und dann erzählt er mir immer von dem Heiligen Geist. Er liebt den Heiligen Geist. Und dann hat er mir erzählt von seiner Kindheitsgeschichte. Er ist in Lomma aufgewachsen. Sein Vater hat ihn schon als Baby verlassen, weil sein Vater hat Karriere gemacht in Accra, in Ghana. Und er ist nicht von seinem Vater erzogen worden, sondern von seinem Onkel. Ein sehr, sehr harter Imam. Hat ihn streng erzogen. Wenn er eine Sure nicht rezitieren konnte, hat er Schläge bekommen. Und er hat seinen Vater immer dafür gehasst, sein ganzes Leben, auch als Muslim, dass er ihn als Kind allein gelassen hat. Und jetzt ist er Christ. Jetzt ist der Heilige Geist sein bester Freund. Und er fängt an zu sprechen zu ihm. Also es sagte der Heilige Geist zu ihm, ruf deinen Vater an zum Vatertag. Wünsche ihm alles Gute zum Vatertag. Also am Vatertag ruft er ihn an und sagt, hallo Papa und übrigens alles Gute zum Vatertag. Und ich wollte dir übrigens sagen, ich liebe dich. Auf einmal der Vater in der anderen Leitung Accra schmilzt dahin, heult Rotz und Wasser und ist total berührt. Und weißt du, Dajuddin ist so wie alle unsere anderen Muslime auch, wenn man zum Christentum übertritt, wenn man sich taufen lässt, wirst du sofort aus der Familie ausgeschlossen. Das ist so bei den Muslimen. Und dann hat der Vater, als er aufgelegt hat nach diesem langen Telefonat, hat seine ganze Familie angerufen und hat gesagt, ich bin hier der Herr der Familie. Mein Sohn ist zwar immer noch Christ, aber von heute ab gehört er wieder zur Familie. Preis dem Herrn. Und weißt du, dann hat Dajuddin gesagt, und dann hat der Heilige Geist wieder zu mir gesprochen und hat gesagt, geh zurück in deine Heimatstadt in Lomé, da wo du den Koran gelehrt hast und verkündige ihn von meiner Liebe. Und Lomé, musst du dir vorstellen, das sind über 90% Muslime, aber wirklich harte Muslime. Und er fliegt zuerst nach Accra zu seinem Vater, um ihn zu besuchen nach langer Zeit. Und in Lomé ist es schon wie so ein Buschfeuer durchgedrungen, dass dass Tadjuddin wieder zurückkommt. Und sie rufen ihn in Akra an und sie sagen, Sure al-Baqarah 191, schlimmer als ein Mörder ist der, der vom Islam abfällt. Sobald du deinen Fuß hier in unsere Stadt trittst, bist du ein toter Mann. Und dann hat mir dann Tadjuddin erzählt, als er wieder zurückkam, Pastor, da habe ich doch ein bisschen Angst gehabt. Der Heilige Geist hat ihm so eine Liebe gegeben, gegen diesen ganzen Hass, gegen diese ganze Ablehnung. Er hat sich in den Flieger gesetzt, ist nach Lomé geflogen und hat dort von der guten Botschaft des Evangeliums erzählt. Sie haben ihn nicht umgebracht und 4 Muslime haben ihr Leben Jesus gegeben. Amen. Preis dem Herrn. Gott tut große Dinge. Auch wenn wir verletzt sind, auch wenn wir gedemütigt sind, lass dich nicht in Gefangenschaft bringen durch Menschen, die dich gedemütigt haben. Denn wenn wir in Bitterkeit bleiben, dann werden diese Menschen uns in Gefangenschaft halten. Wenn wir aber vergeben, wenn wir unseren Trost, unsere Heilung im Lobpreis suchen, dann werden wir freie Menschen heute Morgen. Amen. Preis dem Herrn. Und das dritte, Lobpreis befreit uns selbst in Zeiten des Versagens. David war nicht nur ein Mann Gottes, er war auch ein Mann des Versagens. Wir alle kennen die Geschichte. David brach die Ehe mit Bathseba. Er schickte sogar ihren Mann in den Tod und ist tief gefallen. Und der Psalm 51 ist der berühmte Bußpsalm. Es ist ein Psalm gesungen in seiner tiefsten Schuld, in der tiefsten Tiefe seiner Seele. Wer sündigt, legt eine untragbare, unermessliche Last auf seine Seele. David sagt es nochmal an anderer Stelle im Psalm 32, Vers 3. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Wenn wir Schuld mit uns herumtragen, wenn wir Schuld nicht Gott geben können, dann wird Schuld uns total erdrücken. Vor vielen Jahren bekam ich mal einen Anruf von einem Millionär und er sagte, ich habe gehört, Ihre Gemeinde, Sie beten noch für Kranke. Ich sage, ja, können Sie zu mir nach Hause kommen? Ich habe mein ganzes Auge ist voller Krebs, muss amputiert werden und die Ärzte haben gesagt, dann werde ich bald sterben. Ein halben Jahr werde ich sterben und ich will noch nicht sterben. Können Sie für mich beten? Ich sage, kein Problem. Ich komme auch zum Millionären nach Hause. Dann bin ich dann dahin, große Villa, 2 tolle Autos. Hättest du auch gern gehabt, dicker Mercedes Sportwagen. Ich bin dann rein. Und der Geist Gottes sprach zu mir. Und ich sag zu dem Millionär, ich sag, die Last, die Sie tragen, die Schuld, die Sie mit sich herumtragen, die ist zu schwer für Sie. Und er fing an zu weinen. Und er sagte, wissen Sie was? Ich habe die Ehe gebrochen mit der Frau meines besten Freundes. Das habe ich ihm noch nie erzählt, aber das frisst in mir. Ich sage, ich möchte Ihnen gerne erzählen von dem Gott, der selbst Mensch geworden ist. Er starb am Kreuz für uns. Er hat unseren Platz eingenommen, er hat alle unsere Lasten getragen, alle unsere Schuld. Und da sind wir da auf seinem, ich weiß nicht, 10.000 Euro Teppich, sind wir niedergekniet. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Ein Jahr später schrieb er mir, mein Auge ist amputiert worden, aber ich lebe immer noch. Und die Ärzte sagen, ich habe den Krebs besiegt. Vielen Dank für Ihre Gebet. Preis dem Herrn. Jesus, er vergibt Schuld. Und Jesus, er heilt unsere Krankheit. Amen. David, er blieb nicht allein mit seiner Schuld. Er wusste, dass Schuld ihn zerdrücken würde. Und deswegen sagt er, sei mir gnädig, in Vers 3, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Und in Verse 11 und 12 heißt es, verbürg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und ich glaube, der Höhepunkt dieses Psalms ist in Vers 13. Und da sagt er hier, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Weißt du, wenn wir in Schuld fallen, wenn wir sündigen, das Erste, was der Teufel uns sagt, ist, du bist nicht gut genug für Gott. Gott hat dich schon längst verlassen. Aber hier ist David in den Tiefen seiner Schuld und er sagt, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich finde das Hammer. David wusste, der Einzige, der ihn erlösen kann aus Schuld, der Einzige, der ihm begegnet in der tiefsten Tiefe seiner Verdammnis, ist Gottes Geist. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute sitzt im Tal der Verdammnis, im Tal der Schuld, Gott hat dich nicht verlassen. Amen. Gottes Wort sagt sogar im Psalm 139, selbst wenn ich in den tiefsten Tiefen der Hölle sitze, du bist bei mir. Amen. Gott lässt uns nicht allein.